Ja, es sind wunderschöne Zusagen, die wir hier zugesungen bekommen haben. Bleibend ist deine Treue. Was für einen großen Gott dürfen wir haben und ihm nachfolgen. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe im ersten Petrusbrief beim letzten Kapitel angekommen, Kapitel 5. Und der Apostel Petrus gibt uns da nochmal verschiedene Ermahnungen mit auf den Weg. In den ersten vier Versen hat er dabei die Ältesten der Gemeinde im Blick. Damit werden wir uns heute Morgen beschäftigen. Die restlichen Verse sind dann nochmal an die Gesamtgemeinde gerichtet und enthalten verschiedene Ermahnungen zur Demo, zur Wachsamkeit, zur Nüchternheit und so weiter. Das erwartet uns dann in zwei Wochen. Schauen wir heute also, was hat Petrus den Ältesten in den Gemeinden zu sagen. Und wir lesen dazu die ersten vier Verse aus dem 1. Petrus Kapitel 5. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Zunächst ist es interessant zu sehen, wie Petrus seine Ermahnungen an die Gemeindeältesten hier beginnt und einleitet. Denn bevor er zum Inhaltlichen in Vers 2 kommt, spricht er zunächst noch darüber, was ihn quasi legitimiert, was ihm die Autorität gibt. So ein wichtiges, ja, wertvolles Thema überhaupt anzusprechen. Und auf dreifache Weise unterstreicht er hier zunächst seine Autorität als Apostel Jesu Christi. Das Erste, was er nennt, ist: Ich ermahne euch als Mitältester. Das heißt, er steht mit den Ältesten, die er anspricht in seinem Brief, auf gleicher Stufe, auf einer Rangordnung. Er kommt nicht als eine Art Kirchenpapst, irgendwie tritt er auf, sondern er kommt, indem er sich auf die gleiche Ebene mit diesen Brüdern stellt. Nicht aus einer Überlegenheit heraus, sondern ganz im Bewusstsein, ja, ich habe auch Verantwortung für die Herde Gottes. In dieser Weise möchte er die Ältesten erreichen. Das Zweite, was wir lesen, er ist Zeuge der Leiden des Christus. Petrus erinnert damit seine Leser, dass er Zeitzeuge des Herrn Jesus war. Er war mit ihm unterwegs auf dem Leidensweg bis hin nach Golgatha. Und dieses Thema, Kreuz und Auferstehung, das war das ganz Zentrale, auch in der Verkündigung des Petrus in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten, wo er unterwegs war. Und damit einhergeht natürlich auch der Gedanke, dass das Leiden Jesu für die Gemeinde eine ungeheure Kraft hat, eine ungeheure Stärkung und Orientierungshilfe bedeutet für das eigene Leiden, für das Leiden, das damals bei den Christen ganz normal war. Denn Zeuge Jesus zur damaligen Zeit, das bedeutete eben nicht selten, dass die Gläubigen für ihr Zeugesein ihr Leben gelassen haben. Leiden eben inklusive. Vor dieser Gefahr konnte auch Petrus die Gemeindeleiter damals eben nicht schützen, nicht bewahren. Aber er wollte sie ermutigen, auch in den Leiden standhaft zu sein, nicht aufzugeben, nicht einfach davon zu laufen, wenn irgendein Wolf die Schafe anfällt, wenn es irgendwie brenzlig werden sollte. Und nicht zuletzt stellt sich Petrus hier in Vers 1 vor als ein Teilhaber der zukünftigen Herrlichkeit. Der Sieg auf Golgatha. Das gab ihm die volle Gewissheit über seinen Anteil an der kommenden Herrlichkeit. Das war sein Ziel. Darauf hat er sich gefreut. Und als Teilhaber dieser großen Herrlichkeit konnte Petrus den Ältesten und auch den anderen Ältesten in den Gemeinden echte Hoffnung auf eine ewige Belohnung vermitteln. Für ihren treuen Dienst, sagte er, wird es Belohnung geben. Es wird euch nicht unvergolten bleiben. Darauf geht er in Vers 4 auch nochmal ausführlicher ein. Das schauen wir uns dann nachher nochmal an. Petrus macht also in diesen einleitenden Worten in Vers 1 deutlich, dass seine Autorität nicht in seiner Person besteht, sondern was ihn legitimiert ist, er ist ein Beauftragter, ein Zeuge des Herrn Jesus. Er ist in seinem Namen unterwegs und allein in dieser Abhängigkeit hat er Autorität für diese Ermahnungen, die er dann ausführt. Und damit kommen wir zum inhaltlichen Anliegen des Petrus, was er nun zum Thema Älteste und Gemeindeleitung zu sagen hat. Leider ist es so, dass heutzutage in vielen evangelikalen und auch anderen Gemeinden eher Uneinigkeit oder Verwirrung besteht, was dieses Thema Leitung betrifft. Da wird schon oft die Frage diskutiert, brauchen wir überhaupt Leitung? Sollten wir nicht vielmehr eine demokratische Gemeinde aufbauen? Können wir überhaupt einen Führungsstil als biblisch bezeichnen? Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, welcher ist denn der richtige? Ich muss zugeben, dieses Thema ist tatsächlich nicht ganz trivial. Warum? Weil die Bibel uns eben kein Führungsmodell Schritt für Schritt aufzeigt. So ein Handbuch für Leiter, bitteschön. Es gibt es nicht. Was wir aber finden, und das ist eben das Spannende, Gottes Wort, vor allem eben im Neuen Testament, es fordert uns heraus, die Prinzipien zu entdecken, die das Zusammenleben der ersten Christengemeinden beschreiben. Weil sie zeigen uns das, was Gott durch die Apostel in die Gemeinde Jesu hineingelegt hat. Und das erfordert immer wieder ein sehr genaues Hinschauen. Und vor allem erfordert es eine Bereitschaft, niemals auszulernen. Auf dieser Erde habe ich Gottes Leitungsmodell nie ganz erfasst. Ich bin immer nur auf dem Weg, es weiter zu entdecken, weiter zu verstehen. Denn es ist im Prinzip wie bei allen anderen Themen auch. Unsere Erkenntnis bleibt Stückwerk, ob wir das wollen oder nicht. Es ist so. Aber dennoch dürfen und sollen wir auch dazulernen. Sollen wir wachsen, sollen wir reifen, auch im Umgang mit solchen brisanten Themen. Nun, bei allen Herausforderungen zu diesem Thema können wir meines Erachtens dennoch einiges festhalten, was nicht nur Petrus hier in Kapitel 5 betont, sondern was eigentlich ein durchgängiges Prinzip schon durch die ganze Bibel hindurch ist. Es lautet, Gottes Volk soll niemals ein führerloser Haufen sein, sondern es braucht immer gesunde Leitung. Wir lesen schon in Sprüche 11, Vers 14, wo keine Führung ist, zerfällt ein Volk. Die NGÜ übersetzt es, wenn keine umsichtige Leitung da ist, kommt ein Volk zu Fall. Gut aber steht's für die, wenn Ratgeber in großer Zahl vorhanden sind. Dieser Vers bringt eigentlich schon prima auf den Punkt, worauf es zunächst ankommt. Das Volk Gottes und jetzt im Neuen Testament die Gemeinde Jesu ganz besonders, sie braucht eine umsichtige Leitung. Eine Leitung, die eng zusammenarbeitet mit den vielen Geschwistern, die Gott auch in die Gemeinde hineingestellt hat. Das ist schon mal so ein grober Rahmen für das Leitungsmodell der Bibel. Wenn wir nun genauer hinschauen, stellen wir fest, wie das Neue Testament besonders mehrfach betont, dass es unbedingt eine qualifizierte Leitung braucht. Eine qualifizierte Leitung, die der Gemeinde vorsteht. Für diese Aufgabe finden wir im Neuen Testament hauptsächlich den Begriff des Ältesten, griechisch Presbyteros. Und wir finden auch das andere Wort Vorsteher, Episkopos. Beides verwendet Petrus hier in diesen zwei, drei Versen direkt hintereinander. Und so wie Petrus diese Begriffe verwendet und auch Paulus in Apostelgeschichte an anderen Stellen, wird eigentlich deutlich gemacht, dass wir diese Begriffe Vorsteher, Ältester, Verwalter, dass es sich nicht um zwei Ämter handelt oder zwei Aufgaben, sondern dass Älteste und Vorsteher im Prinzip zwei austauschbare Begriffe sind, die einfach unterschiedliche Aspekte derselben Aufgabe uns zeigen. Der Begriff Ältester zum Beispiel im Neuen Testament betont die notwendige geistliche Reife für diesen Dienst. Deshalb finden wir in diesem Zusammenhang mit dem Begriff Ältester auch diese ausführlichen Listen in 1. Timotheus 3 und Titus 1, wo die Voraussetzungen genannt werden für diesen Ältestendienst. Das Wort Vorsteher, Episkopos, man könnte es auch mit Wächter oder Aufseher, Überwacher verstehen oder übersetzen. Es stellt vor allem die Verantwortung der schützenden Fürsorge heraus. Ich achte und sorge ganz besonders für die Gemeinde. Und ergänzt wird das Ganze im Neuen Testament auch zusätzlich durch das Bild des Hirten, griechisch Poimen, das auch mit Pastor übersetzt werden könnte. Hier wird noch der Aspekt des geistlichen Versorgens der Herde mit hinzugenommen. Also das Wort Gottes zu lehren und weiterzugeben. Genau diesen Aspekt des Hirten, wir hatten es vorher schon in Apostelgeschichte 20 gehört von Pierre, Paulus betont es dort in der Gemeinde oder den Gemeindeältesten in Ephesus, als er sie zum letzten Mal sieht, gibt er ihnen auch diesen Auftrag, hütet die Herde Gottes. Und den gleichen Schwerpunkt hat Petrus auch hier in diesem Kapitel 5, wenn er zu den Ältesten spricht, hütet die Herde Gottes. Und das soll deshalb auch das Thema für heute Morgen sein, weil dieser Aspekt hier besonders hervorleuchtet, als Hirten die Herde Gottes hüten. Diese wichtige Aufgabe des Hirtendienstes erläutert Petrus nun in den heutigen Versen. Und er beantwortet dabei zwei wichtige Fragen, denen wir nachgehen wollen. Die erste Frage lautet, wie soll die Herde Gottes gehütet werden? Auf welche Weise? Und das zweite ist, warum lohnt es sich überhaupt, die Herde Gottes zu hüten? Schauen wir uns die erste Frage an, die den größeren Teil auch einnehmen wird. Wie soll die Herde Gottes gehütet werden? Zu dieser Schlüsselfrage gibt uns der Text in Vers 2 und 3 gleich mehrere Antworten. Und zwar in positiver wie in negativer Hinsicht. Insgesamt dreimal stellt Petrus die Gefahren, die in diesem Dienst lauern, den Chancen gegenüber. Und man wird beim Lesen durchaus auch an Hesekiel 34 erinnert, wo es auch um Hirte sein geht. Da werden die falschen Hirten Israels den guten Hirten gegenübergestellt. In ganz ähnlicher Weise macht es Petrus nun hier. Und die Aufforderungen des Petrus, sie lauten nun in Vers 2 und 3, tut euren Hirtendienst erstens nicht aus Pflichtgefühl, sondern bereitwillig. Zweitens, tut euren Hirtendienst nicht aus Gewinnsucht, sondern mit Hingabe. Und das dritte lautet, tut euren Hirtendienst nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Bevor wir auf diese drei Paare näher eingehen, ist es mir nochmal wichtig, auch den Kontext zu berücksichtigen, in dem Paulus seine Worte quasi einbettet. Er vergleicht ja hier die Aufgabe der Ältesten mit den Aufgaben eines Hirten, der für seine Schafe sorgt. Wenn er sagt, hütet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Das war übrigens genau der Auftrag, den Petrus vom auferstandenen Herrn Jesus bekommen hatte. Dort am See Genezareth, als er kurz davor mega versagt hatte und Jesus ihn wieder aufgerichtet hatte und ihm jetzt diesen Auftrag mitgegeben hatte in Johannes 21, Vers 16, weide meine Schafe. Und nun gibt er diesen großen Auftrag weiter an die Ältesten der Gemeinden, um die er sich nun mit einem ganz großen Hirtenherzen gekümmert hat und immer noch kümmert. Und wenn wir überlegen, wie impulsiv, wie vorlaut wir den Petrus in den Evangelien kennenlernen, als Draufgänger, der oftmal auch drüber schlägt oder zu weit geht, den Jesus auch mal richtig hart durchschütteln muss und zurechtweisen muss, wie hatte dieser Mann doch Gottes Gnade in seinem Leben erfahren? Wie hatte Gottes Gnade sein Herz in der Zwischenzeit verändern dürfen? Dass er von diesem mit dem Kopf durch die Wand Mensch plötzlich zu einem so fürsorglichen, demütigen und liebevollen Hirten der Gemeinden geworden ist. Das kann nur Gott. Das kann kein Mensch, diese unglaubliche Veränderung. So lernen wir diesen Petrus in seinen beiden Briefen kennen, die er eher gegen Ende seines Lebens wohl auch geschrieben hat. Da war eine große Entwicklung zu sehen. Und ich glaube, das zeigt uns schon ein Stück weit einen ersten Aspekt von Gemeindeleitung. Jesus beruft keine Helden in diesen Dienst, sondern Menschen, die ihre eigene Ohnmacht erkannt haben, Menschen, die verstanden haben, ich bin mega auf Jesus angewiesen, ich brauche ihn in allem. Weil sie selber ja genauso oft versagen und davon leben, dass Jesus immer wieder neu die Schuld vergibt und sie wieder neu aufrichtet. An solche Menschen richtet Petrus also das Wort heute Morgen. Und falls du persönlich nicht in Leitungsaufgaben stehst, dann ist dieser Text dennoch sehr wichtig für dich. Das möchte ich auch betonen, denn jeder Gläubige sollte wissen, was Gott über Gemeindeleitung und Älteste zu sagen hat. Woher wollen wir sonst wissen, wen wir in Zukunft als Älteste sehen, wen wir in diese Aufgabe bringen möchten? Und außerdem ist es wichtig und auch hilfreich, wenn auch die Gemeindeglieder versuchen, die Ältesten zu verstehen, wenn sie mitfühlen können mit ihren Aufgaben, mit ihren Herausforderungen und ihrer großen Aufgabe. Wir finden in diesem Einleitungssatz in Vers 2 noch einen zweiten Aspekt, wo es heißt, weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Betonung auf anvertraut. Petrus macht hier deutlich, die Herde gehört nicht den Ältesten. Sie gehört Jesus. Wir haben das so schön gehört in Apostelgeschichte 20 vorher. Sie gehört Jesus, weil er sie durch sein eigenes Blut teuer erkauft hat. Und nun darf der Hirte diese Herde hüten in Gottes Sinn, versorgen, wie es ein Hirte macht. Und wie diese Versorgung aussieht, das unterstreicht auch dieses Wort weiden, hüten, das hier genannt wurde. Denn weiden bedeutet, die Schafe auf den richtigen Weg zu führen, für gute, für ausreichende Nahrung zu sorgen. Es bedeutet auch, die Schafe zu pflegen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Weiden beinhaltet aber auch Schutz geben. Sie vor Angriffen, vor Feinden, vor Gefahren zu schützen. Hirten, das gab es damals ja sehr viel, auch als Beruf, heute eher weniger. Hirten, sie sind daher sehr demütige Diener ihrer Herde. Sie schauen, was brauchen sie? Wie kann ich ihnen helfen? Ihnen geht es eigentlich immer um das Wohl der einzelnen Schafe. Das heißt, für die Ältestenschaft sollte man sich daher, glaube ich, immer bewusst sein, ich darf die Herde Gottes leiten. Die Schafe, sie gehören nicht mir. Sie gehören dem Herrn. Ich habe auch keinen Anspruch auf ihre Wolle, auf ihr Fell. Vielmehr habe ich dafür zu sorgen, dass sie viel Wolle, dass sie viel Frucht bringen, wie es Jesus mal sagt, für die Ewigkeit. Das alles klingt für unsere Ohren vielleicht fast nach Überforderung. Aber nur so lange, wie wir von unseren menschlichen Möglichkeiten auch ausgehen. Wie gut, dass es kein Ältester alleine stemmen muss. Auch sie haben den Oberhirten Jesus über sich, der für sie sorgt und über ihnen wacht. Und erst im Vertrauen auf ihn, auf den Oberhirten Jesus, ist es überhaupt möglich, diesen Dienst zu tun. So, mit dieser gedanklichen Vorarbeit über das Weiden, über das Hirtesein, wollen wir uns nun die konkreten Anweisungen anschauen, wie dieser große Auftrag hütet die Herde Gottes aus seiner Sicht gelebt werden soll. Die erste Anweisung lautet: Hütet die Herde nicht aus Pflichtgefühl, sondern bereitwillig. Neue Genfer Übersetzung übersetzt hier: Seht in der Verantwortung, die ihr für die Herde habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Wenn es darum geht, sich verantwortungsvoll um die Schafe zu kümmern, sagt Petrus, dann muss es unbedingt aus freien Stücken geschehen. Nur mit einem bereitwilligen Herzen wird man auf die Schafe in dem Sinne auch achten, dass man jedes Gemeindeglied im Blick haben möchte, dass man wahrnimmt, was der Einzelne braucht, an welchem Platz er sich am besten eignet, wo er vielleicht überfordert ist, wo er Unterstützung braucht, aber auch, dass man rechtzeitig reagiert, wenn Gefahren aufziehen und wir Dinge wahrnehmen, die den Schafen nicht gut tun. Das alles, sagt Vers 2, funktioniert eben nicht, wenn wir es aus Pflichtgefühl tun. Denn sobald man es als eine lästige Arbeit ansieht oder es nur macht, wenn man vielleicht gedrängt wurde dazu oder vielleicht, weil sich kein anderer gefunden hat, warum auch immer, dann gehen wir nicht unserer Bestimmung nach, die Gott für diese Aufgabe gelegt hat. Und dann werden wir in diesem Dienst auch nicht den Segen Gottes erleben, den wir so dringend brauchen und auch gerne weitergeben wollen. Das Problem wird sein, auch die Gemeindeglieder werden diese negative Einstellung spüren. Sie werden es schnell durchschauen. Sowas überträgt sich sehr leicht vom Hirten auf die Herde, wenn der Hirte seine Aufgabe nur widerwillig und ohne Leidenschaft angeht. Daher ermahnt Petrus hier die Ältesten und macht deutlich, wie entscheidend die innere, die richtige Motivation ist in diesem Dienst. Er sagt im Prinzip, weil Jesus euch in diesen Dienst hineingestellt hat, deshalb macht eure Aufgabe bereitwillig, mit Freuden und lasst die Liebe zu Gott und den Menschen euer oberstes Ziel sein, euer Antrieb, euer Motor. Genauso war es ja auch bei Paulus der Fall. Er schreibt es mal so schön in 2. Korinther 5, Vers 11 bis 14, da kann man es nachlesen, da heißt es sinngemäß: Die Liebe des Christus, sie drängt mich zu den Menschen hin. Warum? Sie drängt mich, für Gott zu leben und den Menschen zu dienen. Das sind seine zwei wichtigen Aspekte, die auch dort genannt werden. Für Gott zu leben und den Menschen zu dienen. freiwillig, aus ganzem Herzen. Diese persönliche, bereitwillige Hingabe des Apostel Paulus für die anvertraute Herde, die fasst es nochmal gut zusammen, was Petrus hier mit dieser ersten Ermahnung sagen möchte: Hütet die Herde nicht aus Pflichtgefühl, sondern bereitwillig. Gehen wir weiter zur zweiten Ermahnung. In Vers 2 am Ende lesen wir davon: Hütet, ich habe es so genannt, hütet die Herde nicht aus Gewinnsucht, sondern mit Hingabe. Petrus schreibt hier nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe oder Eifer. Die zweite Gefahr für einen Ältesten ist also die Versuchung, sich von Geld, von materiellen oder anderen Vorteilen leiten zu lassen, beeinflussbar zu sein. In Apostelgeschichte 20, Vers 33 bis 35, also gerade ein bisschen hinter den Versen, da beweist Paulus, glaube ich, genau die richtige Einstellung, die hier so wichtig ist. Wir lesen dort Apostelgeschichte 20, Vers 33: Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Dieses Prinzip, der Paulus schon von Jesus gelernt. Und dieser vorbildliche Lebensstil macht eigentlich sehr schön den Unterschied deutlich, die auch Petrus in seiner Ermahnung hier betont. Ein Ältester soll nicht von Geldliebe, nicht von Materialismus sich bestimmen lassen, sondern sich als selbstloser, aufopferungsvoller Diener auszeichnen. Diese Thematik finden wir ja auch in den ganzen Listen und den Anforderungslisten für den Ältestendienst. Dort wird das genauso angesprochen und betont. Und ich glaube, diese Gefahr, sie lauert nicht nur im Ältestendienst, sondern im Prinzip lauert sie in jedem verantwortlichen Dienst, in dem ich stehe. Sei es in der Gemeinde, aber auch woanders, wo ich irgendwie eine Leitungsfunktion übernommen habe. Nämlich, dass ich versucht bin, den eigenen Vorteil zu suchen. Das Beste auch für mich herauszuschlagen. Dass ich mich frage, was kriege ich dafür? Was springt denn so nebenbei auch für mich noch raus? Und dabei ist es ganz egal, wie geistlich wir sonst sind. Diese Versuchung nach Gewinn, nach eigener Bereicherung, nach Ehre, nach Selbstgefälligkeit, nach Geld und anderem, die ist sehr, sehr real und sehr, sehr gefährlich. Ein Bibellehrer und selber Ältester einer Gemeinde sagte deshalb mal: An dieser Stelle muss der Älteste ganz besonders aufpassen, und im Prinzip jeder Leiter, und sehr bewusst gegen jede Tendenz angehen, die in diese Richtung führen könnte. Ansonsten vergiftet er sowohl sein eigenes Herz als auch die Gemeinde. Sein Dienst muss immer aus Liebe zu Jesus getan werden, als Dank für Golgatha. Wenn er Jesu Vorbild folgt, wird er genau wie Jesus immer mehr darum bemüht sein, für das Wohl der Schafe treu und gut zu sorgen. Das macht also sehr schön diesen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Hirten deutlich. Ein schlechter Hirte nutzt seinen Dienst zum Ausbeuten der Schafe und zur eigenen Bereicherung aus. Ein guter Hirte dagegen, er freut sich über das Privileg, wie Jesus in voller Hingabe seiner Herde dienen zu dürfen. Die dritte und letzte Ermahnung des Petrus lesen wir dann in Vers 3. Da heißt es: hüte die Herde Gottes nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dieser Punkt also lautet, hütet die Herde nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Der bekannte Bibellehrer und Prediger John MacArthur schreibt zu diesem Vers 3 Folgendes. Eine dritte Gefahr besteht darin, dass die berufenen Hirten sich von dem Wunsch leiten lassen, über andere zu herrschen. Der Ausdruck herrschen über suggeriert eine starke Dominanz über Menschen, über Umstände und so weiter. Er nennt als Beispiel Diotrephes in 3. Johannes 9 bis 10. Und er sagt weiter, jede Art von autoritärer und einschüchternder Leiterschaft, gepaart mit Elementen, die wir typischerweise den nicht wiedergeborenen Menschen zuschreiben, sie stellen eine Verzerrung des Aufseherdienstes im Sinne Jesu dar. Das heißt, einschüchternde, autoritäre Leiterschaft, sie passt nicht zum Dienst eines Hirten. Dass in der Ältestenaufgabe durchaus Autorität im Spiel ist, das ist sicherlich keine Frage. Autorität bekommt man jedoch nicht aufgrund eines Amtes. Weil ich irgendwo eine Aufgabe übernommen habe, habe ich noch keine Autorität unbedingt, sondern biblische Autorität, sie wächst dort, wo sich der Vorbildcharakter Jesu im Leben und im Dienst eines Leiters widerspiegelt. Und das gilt für alle Leitung, alle Leiterschaft gleichermaßen. Vom Wort her ist es nur ein ganz, ganz feiner, ganz kleiner Unterschied, autoritär oder mit Autorität. Aber von den Auswirkungen her für die Gemeinde ist es ein riesiger, spürbarer Unterschied in allem. Beim autoritären Führungsstil werde ich die Gemeinde vielleicht ähnlich wie eine Firma betrachten, die einfach gut laufen muss und am Ende des Jahres schwarze Zahlen braucht. Und wo nötig, setze ich vielleicht auch ein bisschen Druck ein, vielleicht auch mal ein paar unschöne Mittel, um meine persönlichen Ziele zu erreichen und durchzusetzen. Wenn ich jedoch den Dienst mit göttlicher Autorität ausübe, dann nehme ich mir ein Beispiel am Führungsstil des Herrn Jesus. Er sagt selber, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um mich bedienen zu lassen. Obwohl er das Recht dazu gehabt hätte, zu herrschen über die ganze Welt als der König der Welt, hat er sich dennoch demütig den Schutz eines Dieners angezogen. Hat gezeigt in den Evangelien, wie man mit Menschen liebevoll umgeht, wie man den Einzelnen ins Blickfeld rückt, wie er gekommen ist, um die Mühseligen, die Beladenen zu trösten und zu stärken. Ja, das war sein ganzes Leben, war eine Hingabe an die Menschheit, an die Bedürfnisse auch, die jeder Einzelne so mitbringt. Eben wie es ein Hirte für seine Schafe macht. Petrus macht mit dieser dritten Ermahnung also deutlich, nicht Herrschernaturen, sondern Vorbilder. Vorbilder im Dienst braucht die Gemeinde Jesu. Ein befreundeter Pastor sagte mal in seiner Predigt zu genau diesem Thema die warnenden Worte, die ich sehr eindrücklich fand. Wer sich in der Gemeinde als Herr aufspielt, der raubt dem Herrn Jesus alle Ehre. Zudem entmündigt er die Gemeindeglieder. Und dadurch vergeht jedem die Freude, in der Gemeinde zu dienen und sich einzubringen. So wird das Gemeinschaftsbewusstsein immer mehr aufgelöst. Solche Gemeindeleiter wirtschaften die Gemeinde herunter und machen sie letztlich kaputt. Echte Vorbilder der Herde dagegen, sie gehen im Dienen voran. Sie bauen die Gemeinde auf. Sie verhelfen den Geschwistern zu geistlichem Wachstum. Sie achten darauf, dass jeder am richtigen Platz mitarbeitet, damit der Leib Jesu immer mehr so funktioniert und sich auferbaut, wie der Herr der Gemeinde es ursprünglich gedacht hat. Eine sehr schöne Zusammenfassung, wie ich finde, worauf es beim Hirtendienst ganz besonders ankommt und welche Gefahren eben auch damit verbunden sind. Soweit mal zu diesen drei Anweisungen, die Petrus hier der Leitung mitgibt. Petrus hat es ja am Anfang gesagt, ich bin auch Mitältester. Und weil er eben nun weiß, wie hoch die Kriterien für den Ältestendienst sind, welch großer Einsatz dafür erforderlich ist, deshalb gibt er in Vers 4, und er geht hier nochmal der wichtigen Frage nach, ja, warum lohnt es sich dann überhaupt, sich in diesen Dienst hineinzustellen? Warum lohnt es sich überhaupt, sich für die Herde Gottes aufzuopfern? Gibt es einen Grund? Und den nennt er uns in Vers 4. Wir lesen dort, ich sage es wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, so werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Dieser Hinweis ist ungemein wichtig. Unser Herr, er wird keine Hingabe, keine Aufopferung von Ältesten unbeachtet lassen. Nein, für jeden demütigen Dienst im Namen Jesu gibt es in der Ewigkeit eine große Belohnung. Und Petrus verwendet für diese Belohnung ein schönes Bild, eine Krone. Wenn wir auf diese Erde schauen, da sind alle Kronen vergänglich, ganz egal wie sie heißen. Jedes Lob, jeder Dank, jede Würdigung von Menschen, jedes Geschenk, jeder Geldbetrag, jedes Denkmal, jede Widmung und so weiter, sie alle werden vergehen, alle irdischen Kronen. Aber die Krone der himmlischen Herrlichkeit, sie ist unvergänglich. Wie diese Belohnung im Detail aussehen wird, das wissen wir nicht. Aber es wird auf jeden Fall herrlich sein, weil es Jesus selber vorbereitet. Es wird überwältigend sein, ja einfach himmlisch, weil es uns dort gegeben wird. Nur mit dieser großartigen Verheißung schließt Petrus diese ja, herausfordernden Ermahnungen an die Ältesten ab. Damit haben wir heute Morgen sehr viel gehört über das Hüten der Herde Gottes, wie er es sich als Baumeister selber vorgestellt hat. Und womöglich ist es ein Thema, das uns auch noch weiter beschäftigt. Ich habe in meiner Vorbereitung einen Artikel gefunden in einer christlichen Zeitschrift, in der es auch um Gemeindeleitung ging. Und da war unter anderem ein Brief eines Schafs an den Hirten der Gemeinde abgedruckt. Das fand ich eine ganz spannende Idee, ein Brief eines Schafs an die Hirten der Gemeinde. Und ich habe es deshalb vorbereitet, dass ihr es mit nach Hause nehmen könnt. Ich habe es oder lege es nachher dort an den Ausgang auch hin, allerdings unter einer Bedingung. Es geht nicht darum, den Ältesten damit auf die Finger zu klopfen, sondern es soll eine Hilfe sein, wie ihr ganz konkret auch für Leitungsdienste beten könnt. Das sind Bibelstellen zusammengefasst, wo Menschen in diesem Hinblick was Wichtiges formulieren, Gebete formulieren. Also diese Anliegen sollen eine Hilfe sein, wie ihr die Ältesten auch vor Gott bringen könnt. Und zudem ein zweiter wichtiger Punkt an dieser Stelle, viele dieser Stellen gelten nicht nur für Älteste, sondern sie sind ganz allgemein, für uns alle ganz wesentlich, weil sie einen Jesus-ähnlichen Charakter in uns fördern wollen. Darum geht es ja überhaupt an erster Stelle. Ein Charakter, das sind auch die Voraussetzungen von den ältesten Listen. Es geht 99% darum, was für ein Charakter finden wir davor, nicht welche Gaben hat er. Und das ist etwas, was wir alle brauchen, wofür wir alle beten dürfen für unser eigenes Leben. Und auch dafür darf dieser Brief eines Schafs eine Hilfe sein, dass ihr da immer wieder dran erinnert wird. Wie stellt Gott sich Gemeinde und Miteinander vor? Wir beten noch zusammen. Lieber Jesus, vielen Dank für dein Wort, das ja wieder so deutlich auch zu uns gesprochen hat. Wir merken bei alledem, wie sehr wir auf dich angewiesen sind, Herr Jesus. Wir danken dir aber auch, dass du die Kraft versprochen hast, ja, als dieser Oberhirte, dass du den Leitern, den Ältesten Kraft geben möchtest, diese Dinge dir gefällig auszuführen. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir wirklich allesamt gewillt sind, ja, diesem Vorbild, das du uns gegeben hast, immer mehr ähnlicher zu werden. Dass wir in der tiefen Beziehung zu dir leben, dass wir auf dich schauen, von dir lernen, dass wir auch für die Ältesten, für die Gemeindeleitung einstehen, Herr Jesus, dass wir für sie beten, ja, dass wir positiv über sie reden und denken, dass wir miteinander das große Ziel immer vor Augen haben, voranzukommen auf dem Weg mit dir. Es geht nicht um eine Organisation, es geht nicht um einen Verein, es geht darum, Herr Jesus, dass dein Leib wächst und gebaut wird, so wie du es möchtest. Dafür ist Gemeinde da, dafür wollen wir alle da sein, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du auch Leiter eingesetzt hast, dass es dir wichtig ist, dass wir ja auch in guten Strukturen leben und miteinander vorangehen. Deine Pläne sind wunderbar, Herr Jesus, und darauf wollen wir vertrauen. Ich bitte, dass du auch diese Gemeinde segnest, in deine Hand nimmst, auch für die Zukunft. Wir sind so sehr auf dich angewiesen und brauchen dich in allem. Danke, dass du da bist und dass du als der Oberhirte uns vorangehst. Amen.